Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Eib und Wallwitz. Ja, das erste Halbjahr 2023 ist schon wieder vorüber und die Earnings Season, die nächste, steht vor unserer Tür. Was ist denn aktuell der Status quo an den Finanzmärkten? Wie sind wir in den Fonds positioniert und was erwarten wir dann auch für die Zukunft? Mein Name ist Dr. Christina Bambach und mit mir zusammen sitzen zwei bekannte Stimmen des Podcasts. Einmal unser Lead-Portfolio-Manager Dr. Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und unser Chefvolkswirt Dr. Johannes Meyer.
Hallo Christina, schönen guten Tag.
Ja, vielleicht beginnen wir erstmal mit dem größeren Bild, dem makroökonomischen. Johannes, kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wo stehen wir denn aktuell im Konjunkturzyklus?
Ja, man kann sagen, wir sind mitten in der Korrekturbewegung nach der Corona-Wiedereröffnung und dem Boom, der dadurch ausgelöst worden ist, haben die Notenbanken ja versucht oder versuchen, die Konjunktur abzubremsen. Da sind wir mittendrin. Die konjunkturellen Triebkräfte verlieren also an Dynamik. Interessant ist vor allem hier, sind zwei Divergenzen. Zum einen regional, dass die Abschwächung in Europa, so wie wir das auch erwartet hatten, eben stärker ausfällt. Hier muss man damit rechnen, dass die europäische Wirtschaft auch in den kommenden Quartalen leicht schrumpfen wird in der Wirtschaftsleistung. Und die Amerikaner schaffen es bisher, und das ist auch unser Bild nach vorne gehend, ganz gut, hier ein Soft Landing zu orchestrieren. Das heißt, die Wirtschaft wächst zwar nur noch schwächer, aber sie wächst. Und das ist so der aktuelle Stand im Zyklus. Und das zweite Interessante ist die sektorale Sichtweise. Hier sehen wir, dass die Industrie auf globaler Ebene doch deutlich in der Rezession schon steckt, ausgelöst vor allem natürlich durch die monetären Straffungen. Ja, und die Dienstleistungen kommen doch sehr gut durch diesen Zyklus bisher durch. Da hilft der robuste Arbeitsmarkt, der gibt Konsumsicherheit und stellt eben so sicher, dass die Konjunktur hier nicht in eine ganz große Krise rutscht.
Ja, jetzt hast du schon den Arbeitsmarkt angesprochen, vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte dazu. Letzte Woche kamen ja auch Arbeitsmarktdaten für die USA, das deutet ja auch weiterhin auf ein Soft Landing hin. Wir sprechen aber nie über den Arbeitsmarkt in Europa, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein paar Worte sagen, was da erwartet wird.
Ja, auch der europäische Arbeitsmarkt zeigt sich bisher sehr robust, überraschend robust bei der konjunkturellen Abschwächung, die wir sehen. Es bestätigt sich das Bild, dass die Unternehmen bemüht sind, Arbeitskräfte zu halten, eben nicht freizustellen, trotz der Korrektur. Ja, und das liegt sicherlich auch an den größeren Trends, die in der Wirtschaft ja ablaufen. Stichwort Fachkräftemangel, der sich nach vorne ja noch verschärfen wird. Ja, und in dieser Phase versuchen eben Unternehmen, möglichst diesen Weg der Entlassungen nicht zu gehen. Das hat dann natürlich immer auch Konsequenzen, ja, dass hier der Kostenblock bei den Unternehmen relativ hoch bleibt. Also nicht nur positiv zu sehen, aber dem Konsum hilft das Ganze natürlich.
Ja, jetzt hast du gerade von konjunkturellen Divergenzen gesprochen. Ernst, wie sieht es denn bei der Inflation aus? Sehen wir da auch Divergenzen zwischen Europa und USA? Und wie ist da so ein bisschen dein fortschreitendes Bild für die Inflationsdaten?
Ja, wir sehen das. In Europa ist die Inflation doch etwas hartnäckiger. Da gibt es dieses sogenannte Hysteresis-Phänomen, sprich, dass es einfach länger dauert, dass sich sowas verfestigt, während wir in USA schon deutlich im Abschwung sind und da wahrscheinlich im nächsten Jahr dann tatsächlich wieder diesen Zielwert von 2% erreichen werden. Hier bei uns wird es noch etwas länger dauern. Allerdings ist das im Gegenzug gar nicht so schlecht für die Unternehmen. Wenn nämlich die Inflation kaskadenartig zurückgeht, dann ist das schlecht für die Margenentwicklung und damit eben letztlich für die Gewinnentwicklung. Also das stützt die europäische Gewinnentwicklung eher.
Was bei der Inflation auch auffällt, vielleicht das noch als Einwurf, die Inflation auch in Europa, wie Ernst gesagt hat, geht ja auch nach unten, in den letzten Monaten sogar relativ rasch. Was aber interessant ist, dass das bei den Haushalten nicht so wirklich ankommt. Das heißt, wenn man die Haushalte fragt, dann gehen die Konsumenten doch von nach wie vor sehr hohem Preisdruck aus. Und das zeigt, dass eben hier gefühlte Inflation und das, was die Statistiker ausweisen, etwas auseinanderläuft. Ja, und das spricht dann eben dafür, dass gerade für die längere Frist wichtige Komponenten wie die Inflationserwartungen in Europa vermutlich noch länger hoch bleiben als zum Beispiel in den USA.
Was natürlich dann auch entsprechende Rückwirkungen auf Lohnabschlüsse hat. Ja. Und das geht eben zulasten der Unternehmen.
Ist es denn bei der Inflation so, dass so ein bisschen die zweite Phase, also von 8 auf 6%, ist ein bisschen einfacher als von 6 auf 4%? Und kann man das dann überhaupt, und das wäre dann der nächste Punkt, mit der Geldpolitik noch bewältigen?
Ja, das ist sicherlich eine These, dass die letzten Schritte auf der Inflationsdämpfung die schwierigsten und auch die schmerzhaftesten sind. Das, was wir bisher gesehen haben, war relativ, wie Ökonomen immer sagen, low-hanging fruits. Das heißt vor allem die Energiepreissteigerung. Fallen jetzt aus der Inflationsrate raus, auch die Nahrungsmittel gehen zurück. Alles, was in den globalen Lieferketten stattgefunden hat, hat sich normalisiert. Das sind also diese angebotsseitigen Faktoren, die jetzt an Bedeutung verlieren. Ja, und jetzt nach vorne gehend, wir haben jetzt noch eine Kerninflation in den USA und in Europa, so im Bereich von 5%. Ja, und jetzt weiter in Richtung 2% voranzukommen, da muss man dann tatsächlich an die nachfrageseitigen Komponenten ran. Also viele Komponenten, die eben mit der Lohnentwicklung zum Beispiel zusammenhängen. Ja, und da geht an einer konjunkturellen Dämpfung dann eben kein Weg vorbei, um diesen Lohndruck weiter zu mindern, um die Inflationserwartungen zu drücken. Und das ist dann eben das, was wir auf der Konjunkturseite noch erwarten, dass hier eben noch eine gewisse Dämpfung sozusagen in der Pipeline ist. Und da muss die Notenbank eben beharrlich sein, darf zumindest die Zinsen nicht schnell wieder senken, damit hier dieses Inflationsgespenst sozusagen nicht nochmal aus der Flasche kommt.
Ja, Ernst, vielleicht zum Abschluss noch, um das Makrobild abzurunden, noch kurz ein paar Worte zur Geldpolitik. Der Markt preist ja jetzt für Juli noch in den USA einen Zinsschritt ein, nächstes Jahr dann bereits Zinssenkungen. In Europa sind noch 2 Zinsschritte aktuell eingepreist. Bist du da d'accord mit dem Markt oder was ist deine Meinung?
Ja, der Markt ist da ein bisschen euphorisch unseres Erachtens. Wir glauben, dass es doch länger dauern wird mit Zinssenkungen. Dass der Zinsgipfel jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr irgendwie erreicht wird, ist glaube ich, Konsens und dahinter kann man auch einen Haken machen. Aber ob die Zinssenkungen so schnell losgehen werden, Johannes hat es gesagt, die Notenbanken wollen sich nicht wieder dem Vorwurf aussetzen, da die Situation falsch eingeschätzt zu haben. Deswegen wird man da eher etwas warten. Und deswegen tut sich auch der Anleihemarkt insgesamt schwer, während die Aktienmärkte das weitgehend mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen und sich davon nicht stören lassen. Aber im Anleihemarkt sieht es eben leider etwas anders aus.
Ja, das ist dann auch schon eine wunderschöne Überleitung, nämlich wie sieht das der Ganze denn marktseitig aus? Was folgern wir daraus? Vielleicht starten wir noch mal ein bisschen gröber. Wir haben ja so eine Art Ampelsystem. Rot, Aktien untergewichtet, gelb, neutral, grün, wir sind sehr bullisch. Wo stehen wir da aktuell?
Also aktuell sind wir bei einer neutralen Gewichtung, also gelb. Das hört sich jetzt im ersten Augenblick vielleicht etwas langweilig an, aber es hat Gründe, eben die gewisse konjunkturelle Unsicherheit, die wir skizziert haben, die etwas optimistische Einschätzung bezüglich der weiteren Zinsentwicklung, die der Markt eingepreist hat, die wir nicht so teilen, und dann natürlich auch weiterhin Risiken von konjunktureller Seite, aber eben auch die mittlerweile gerade in den USA wieder recht ansprechende Bewertung, die eben von dieser Seite her nicht mehr so sehr viel Potenzial eröffnet. Wichtig ist, dass tatsächlich dann im nächsten Jahr wieder entsprechendes Gewinnwachstum zu verzeichnen ist. Ob wir jetzt in diesem Jahr leicht schrumpfen oder so um die Nulllinie uns bewegen beim Gewinnwachstum, ist weitgehend einerlei. Wichtig ist, wie es dann 2024 aussieht. Und spricht einiges dafür, dass wir da eine Erholung bei den Gewinnen bekommen. Allerdings dürfte die Dynamik auch eher etwas verhalten sein. Deswegen ist es eben wichtig, dass man auf Wachstumstrends setzt und sich damit zumindest zu einem Teil von der Zyklizität unabhängig macht.
Ja, vielleicht an der Stelle, wie ist denn da gerade die Positionierung im Markt und die Liquidität? Sehen das andere Asset Manager ähnlich? Was sind so ein bisschen die Financial Conditions bzw. die Positionierung?
Also die Positionierung ist relativ offensiv, ohne besondere Überzeugung. Also das ist so, man spricht ganz gerne von den Fully Invested Bears, aber da ist natürlich die Frage, woher kommt dann der marginale Käufer? Man sieht dann auch, dass relativ schnell wieder Luft rausgeht, wie in der letzten Woche, wo es dann doch zu größeren Rückschlägen kommt und dass dann eben gerade die bisherigen Favoriten abverkauft werden. Aber davon lassen wir uns auch nicht irgendwie Kirre machen, sondern wir bleiben bei unseren Wachstumstrends. Wir glauben, dass uns die über die nächsten Jahre hinaus tragen werden und da kann es eben auch mal temporär zu Rückschlägen kommen. Aber prinzipiell haben wir uns weitgehend unabhängig von zyklischen Schwankungen gemacht und auch von einer möglichen Liquiditätsverknappung, sodass wir uns da ganz gut aufgestellt fühlen. Vielleicht noch ergänzend zum Anleihemarkt. Wir haben jetzt doch eine stärkere Diversifikationswirkung von klassischen Anleihen zu Aktien. Also man muss dann jetzt auch nicht mehr so weit in der Bonität nach unten gehen, um noch auskömmliche Renditen zu bekommen, sondern der Faktor Duration ist eine schöne Diversifikation zum Aktienrisiko. Und das läuft momentan eigentlich ganz gut und wir gehen auch davon aus, dass das in den nächsten Monaten so bleiben wird.
Das heißt, lieber Duration ein bisschen ausbauen, Kreditrisiken ein bisschen senken. Spielt da auch die Liquidität im Anleihenbereich mit oder wie siehst du das aktuell?
Ja, definitiv. Also Kreditrisiko ist immer hoch korreliert mit der Liquidität. Also natürlich ist es wichtig, wie solide ein Emittent dasteht und ob der eben finanzielle Schwierigkeiten hat oder nicht. Aber trotzdem, man sieht das immer wieder bei den Hochzinsanleihen, sobald Liquidität aus dem Markt verschwindet, leiden die, egal ob jetzt schon die Konkurse zunehmen oder eben nicht.
Ja, mit Blick auf die Uhr vielleicht, Johannes, die Abschlussfrage. Was erwartest du denn für das nächste Halbjahr und was ist das größte Tail-Risiko, was du siehst?
Na, jetzt vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. Wir hatten es ja schon kurz skizziert. Der Zyklus kommt jetzt in eine etwas ruhigere Phase. Das heißt, wir sind auf der Zinsseite, aber auch auf der Konjunkturseite so in dieser Spätphase der Korrekturbewegung. Das heißt dann immer, dass diese Dominanz des Zyklus wieder abnimmt, auch für den Investor. Die strukturellen Trends dominieren wieder. Das hat uns ja auch schon jetzt im ersten Halbjahr sehr, sehr gut getan in der Fondsentwicklung. Das erwarte ich auch für die kommenden Monate, dass sich das so fortsetzt. Das heißt also, dass diese säkulären Entwicklungen den Markt dominieren werden. Ja, und wirtschaftlich, wie gesagt, sind wir für die USA grundsätzlich optimistisch, dass wir hier ein Soft Landing der Wirtschaft sehen werden. In Europa sind wir etwas vorsichtiger, etwas skeptischer. Da steckt noch einiges an bisherigen Zinsanhebungen in der Pipeline, wird noch an den Markt weitergegeben werden. Und das birgt dann sicherlich das Risiko, dass gerade in sehr zyklischen Sektoren der Wirtschaft, auch in zinssensitiven Sektoren der Wirtschaft, hier der ein oder andere Kollateralschaden noch auftreten wird. Und das ist eben ein weiteres Argument für uns, uns eben aus diesen zyklischen Wirtschaftsbereichen kurzfristig, aber auch längerfristig zurückzuhalten.
Und als Risiko oder vielleicht auch als größte Chance?
Ja, wie gesagt, Risiko würde ich hier zum Beispiel im europäischen Bankensystem, da sollte man zumindest die Augen offen halten, ob da die eine oder andere Bruchstelle sich noch auftut. Das ist durchaus möglich, gerade wenn man sich zum Beispiel dann Ansteckungseffekte über den Anleihemarkt oder auch über die Immobilienseite anschaut. Auf der Chancenseite, naja, die großen Trends bieten hier sicherlich zumindest Fantasie nach oben. Ja, wir haben die große Entwicklungssprünge im Bereich der Digitalisierung. Hier ist noch nicht klar, welche Sektoren und welche Bereiche der Wirtschaft besonders profitieren, aber da kann man auf jeden Fall die Augen offen halten. Und das Gleiche, auch einen anderen säkulären Trend, den wir ja prominent in den Portfolios haben, alles was mit dem demografischen Wandel, mit dem Fortschreiten auf der medizinischen Seite zu tun hat. Hier sind große Entwicklungssprünge, kündigen sich zurzeit an, in der Onkologie, in vielen anderen Bereichen und das sind sicherlich Segmente, die man im Portfolio haben sollte und auch strukturell haben sollte.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, die größte Chance besteht, dass wir einen erneuten Produktivitätsaufschwung bekommen, sprich dann wieder höheres Wirtschaftswachstum, höheres Gewinnwachstum und eben wenn die Produktivität sich dynamisch entwickelt, dann dämpft das auch die Inflation, also sozusagen eine fast schon Goldilocks-Szenario. Das wäre also der positive Ausblick und da meinen wir, dass man eben in diese Trends, die Johannes genannt hat, investieren muss. Und da sind wir eigentlich auch ganz guter Dinge, dass sich das in den nächsten Monaten allmählich dann zeigen wird.
Dann schließe ich doch mit diesem optimistischen Bild gerne den Podcast ab. Vielen Dank euch beiden für euren Input.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.
Danke, bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank, alles Gute.